Hallo und herzlich willkommen im Generation Vibe Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Vibecademy und freue mich riesig, dass du in den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Aber nicht nur das, denn ich stelle dir hier auch regelmäßig Unternehmer und Personalverantwortliche vor, die es in ihrem Unternehmen anders machen und eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es darum geht, sich für die Bedürfnisse der Generation Y und Z als Arbeitgeber gut aufzustellen. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast und eine wahre Powerfrau. Sie ist Keynote-Speakerin, Markenbotschafterin, YouTuberin, Podcasterin und Bestseller-Autorin. Aber das, was meinen Gast fernab von diesen ganzen Rollen vor allem auszeichnet, ist die unheimlich große Lebensfreude, die sie versprüht und ihre wahnsinnige Energie. Sie sagt, die Zeit zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie die Zeit zwischen 30 und 60 und ihre Mission ist es, ein Umdenken in der Gesellschaft zu erreichen, damit die Menschen keine Angst mehr vorm Alter haben. Sie selbst sieht das Alter als Start-up-Unternehmen und sagt, Alter ist Erntezeit. Die Rede ist von der unglaublich tollen Greta Silver. Ich habe mich so sehr gefreut, als sie meine Einladung angenommen hat und du kannst dich auf ein sehr, sehr schönes Interview mit ihr freuen, das ich in dieser Episode mit dir teilen möchte. Wir sprechen in dem Interview natürlich auch über das Thema Berufung und auch da hat Greta ganz viele tolle Tipps für dich. Bevor es losgeht mit dem Interview, möchte ich noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Denn am nächsten Montag, also am 11. Mai, startet meine kostenlose Traumjob-Challenge, bei der du die Gelegenheit hast, mich und meine Arbeit 5 Tage lang kennenzulernen und das natürlich völlig kostenlos. Wenn du selbst gerade in einer Situation bist, wo du nicht richtig zufrieden mit deinem Job bist oder dich eventuell auch bedingt durch die aktuelle Krise einfach umorientieren musst, dann kann ich dir die Challenge wirklich nur ans Herz legen. Du erhältst während der Challenge 5 Tage lang jeden Morgen eine kleine Aufgabe in dein Postfach, damit du für dich herausfindest, ob die Zeit reif ist, dich beruflich umzuorientieren und vor allem, welche Schritte du gehen musst, um deine Berufung zu finden. Am 4. Challenge-Tag halte ich dazu ein circa einstündiges Webinar, in dem ich dir dann ganz konkrete Tipps mit an die Hand gebe und du natürlich auch die Gelegenheit hast, mir all deine Fragen zu stellen. Den Link zur Challenge findest du in den Shownotes und die Teilnahme ist für dich, wie gesagt, natürlich komplett kostenlos. Und jetzt viel Spaß beim Hören dieses großartigen Interviews mit Greta Silver und ich freue mich schon jetzt auf dein Feedback. Ich habe mich schon die ganze Zeit so sehr auf dieses Gespräch gefreut und begrüße dich ganz, ganz herzlich hier in dem Generation Y Podcast, liebe Greta.
Ich freue mich so, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung, ganz toll.
Sehr gerne und ich starte direkt mal mit einer sehr direkten Frage und zwar würde mich interessieren, warum tust du, was du tust? Und ich frage das deshalb, weil wenn man dich mit anderen Menschen in deinem Alter vergleicht, haben sich ja die meisten schon zur Ruhe gesetzt und du bist in den letzten Jahren nochmal richtig durchgestartet. Du hast ein Buch geschrieben oder 2 Bücher sogar, du hast einen eigenen Podcast, einen YouTube-Kanal, du bist Model und noch so vieles mehr. Und deshalb die Frage, wer ist Greta Silver und was ist deine Motivation dahinter?
Ja, ich bin 72 Jahre, ich bin mit 66, wenn andere in Rente gehen, bin ich nochmal durchgestartet in der Tat, habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht. Mir ist klar geworden irgendwann auf der Strecke, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60. Mhm. Und ich kann ja nicht 30 Jahre absitzen, das möchte ich auch gar nicht, sondern um dann die Intensität zu leben, die ich damals mit 30, 40, wie auch immer, so toll fand, ja. Heißt, ich schmeiß mich nochmal richtig rein. Und dann ist Alter für mich ein Start-up-Unternehmen. Dann ist das etwas, wo ich die Träume verwirklichen kann, für die ich damals glaubte, keine Zeit zu haben. Mhm. Also, denn wir verfügen ja auch über so ein tolles Lebens-Know-how. Also das ist sicherlich etwas, was mir einmal klar wurde. Klar bin ich damals auch anders angetreten. Ne? Mit 17 habe ich eigentlich gedacht, so ab 35 hört der Spaß im Leben auf. So nach dem Motto, naja, also dann hast du deinen Beruf, dann hast du deine Familie und dann ändert sich lebenslang nichts mehr.
Genau.
Und das ist ja eintönig ohne Ende. Und dann wurde ich ja selber 35 und dachte, oh, so schlimm ist das ja gar nicht. Das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Alter. Und dann habe ich aber gedacht, das müsste ja irgendwann kommen, ne? Vielleicht mit 45 oder so. Also habe ich das immer weitergeschoben. Sprich, längst schon hätte ich begreifen können, dass die Bilder im Kopf völliger Quatsch sind und aus Freudenfeuer dürfen. Aber dieses Bild vom Alter hatte sich auch bei mir relativ lange gehalten, so nach dem Motto, naja, 60 und dann kommt noch so ein bisschen was, aber es geht so abwärts und es ist alles grau und von Spaß wollen wir mal gar nicht reden. Und nun hatte ich auch das Glück, dass Mutti mir das anders vorlebte und ich erinnere noch, als sie 70 wurde, sagte sie, ich habe mir das so ganz anders vorgestellt, aber eigentlich ist das auch eine ganz spannende Zeit. Ne? Also da öffnete sich sicherlich schon mal so ein bisschen meine Blickrichtung. Aber zu wissen, was das für ein Potenzial ist, denn wir haben ja ein wunderbares Lebens-Know-how, welches heute so gar nicht im Fokus steht. Auch ihr mit Generation Y, wenn ihr euch mal anguckt, wie das Leben bei euch mit 20 war, dann stellt ihr auch fest, ihr habt schon ein viel breiteres Spektrum und eine Lebenserfahrung. Ich bin ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie so Konzerte im Altersheim geben, wer dann da so sitzt oder so. Mhm. Und dann schocke ich die immer ganz schlimm und sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat und die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist das auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Und dann rechnen die erstmal nach und denken, das kann doch nicht sein. Das kann doch alles nicht sein. Mhm. Und also dieses Bewusstsein, was ist eigentlich ein Lebens-Know-how, ist, glaube ich, bei uns durch alle Generationen nicht so präsent. Also auch bei uns Alten nicht. Also wir klappen das Buch zu und wenn wir einen Rollator brauchen, so nach dem Motto, ja, jetzt bin ich alt, also jetzt muss ich gar nichts Neues mehr anfangen. Und der Treppenlift, der geht eigentlich direkt in den Sarg, so ungefähr. Dabei ist das wie ein Ferrari, der Ferrari fährt von A nach B, der Treppenlift von oben nach unten. Und mehr ist das. Also auch wir können dann mal unseren Kopf mal ein bisschen zurechtrücken, denn wir haben immer Helfer im Leben gebraucht. Wir haben uns auch nicht hingestellt und haben gesagt, ach Mensch, also jetzt ist aber wirklich schade, ich kann meine Wäsche nicht mehr mit der Hand jetzt waschen, das wird mir zu viel. Mhm. Ich muss mir jetzt eine Waschmaschine kaufen, da sind wir doch nicht drauf gekommen.
Ja.
Aber im Alter und denken so komische Kurven. Und meine Motivation war ja deine Frage, zu merken, was ich da draußen bewegen kann und dass ich wirklich auch junge Leute schon befreien kann von dieser, ich nenne sie jetzt mal Angst, mag ein etwas starkes Wort dafür sein, Angst vor dem Alter.
Ja.
Dass ich da neue Perspektiven schenken kann, das beflügelt mich. Das heißt, ich bin ja so gar nicht angetreten, aber mittlerweile habe ich das als Mission, als etwas, was ich erreichen will, weil ich denke, es ist so einfach. Es ist doch so einfach. Man muss es einfach nur denken. Und so merke ich das ja auch bei meinen, was weiß ich, mittlerweile über 500 Videos auf YouTube, 2, was weiß ich, Millionen Klicks und so. Also diese Resonanz, die da ist, dieses Bedürfnis oder die zwei erwähnten Bücher, dass die in der ersten Woche schon auf die Spiegel-Bestsellerliste gesprungen sind. Also
Wahnsinn.
Ich meine, ich bin nicht ungeflogen und ich habe auch kein Herz transplantiert. Ja, also dieses Thema ist einfach dran und da kann ich was bewegen und da kann ich was verändern. Und das ist so eine Win-Win-Situation. Das heißt, ich mache etwas Sinnvolles. Also das spiegelt mir das Umfeld. Und das wisst ihr ja auch alle. Ne? Das ist das, was einen befriedigt.
Ja.
Wenn man also sonst so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Montag schon sich auf Freitag freut oder so, dass das Wochenende wieder kommt oder so, dann ist das vermutlich nicht so eine sinnvolle, befriedigende Arbeit, die man dann dort macht. Und also das ist schon ein hohes Gut, wenn einem das gelingt. Und das ist mir so nebenbei passiert, sage ich jetzt mal. Und das ist mein Motor. Und das ist, das gibt mir Kraft. Und ich möchte das nicht wieder aufgeben. Ich frage mich das auch manchmal selber und denke, okay, was müsste denn passieren? Du wirst erst, was weiß ich, auf die traumhafteste Südseeinsel entführt oder was weiß ich und lebst da, hast aber Handy und Laptop dabei. Also was würdest du machen? Ich würde das weitermachen. Mhm. Also, das ist schon wirklich für mich ein ganz, ganz tolles Denken.
Ja.
Ich bin ja bei weitem nicht die Einzige. Ne? Also ich bin Fahnenträger, ja, aber ich bin ja 1948 geboren, also 3 Jahre nach Kriegsende und 2 Jahre vor dem Wirtschaftswunder. Und da wurde das Leben hier immer toller, immer breiter, immer besser. Also unsere Kinder sollen es mal besser haben, war damals so ein Spruch unserer Eltern. Und dieses immer toller, das hängt man nicht mit 60 an den Nagel, sondern ich gehe mit der gleichen Erwartungshaltung durchs Leben und habe mit 17 entschieden, ich werde 120. Das heißt, ich fühle mich jetzt mit meinen 72 in der Blütezeit meines Lebens. Also es hätte sich kein Mensch vorstellen können. Ja. Ich war so eine ganz normale Frau, also erstmal 17 Jahre Hausfrau mit 3 Kindern. Und mein Haushund und so, Marmelade kochen, durchaus glücklich, aber so angepasst. Ich wollte es jedem recht machen und also sowas in der Art. Und dann passierte das nochmal so in meinem Leben. Also das ist schon der Hammer.
Ja, total schön. Vor allem, was du eben gesagt hast, dass es auch so sinnstiftend ist. Und zwar, glaube ich, für alle Altersgruppen. Also nicht nur für deine Altersgruppe, ja, denen du Mut gibst, sondern auch den Jüngeren. Ne? Weil ich kann mich auch noch dran erinnern, als ich selbst 30 wurde, hatte ich das auch, den Gedanken, dass ich dachte, oh Gott, jetzt ist die Jugend vorbei und jetzt wird alles irgendwie langweilig. Und jetzt bin ich 37, deswegen den Gedanken habe ich abgelegt, Gott sei Dank. Aber da haben natürlich auch deine Interviews und so dazu beigetragen, da das wirklich auch in mir ein Umdenken stattfand, dass ich dachte, ja, es stimmt, ne? Es ist wirklich, man muss das Leben genießen, egal in welchem Alter man gerade ist. Und das Leben muss nicht mit 60 vorbei sein.
Nein, also und auch wenn ich das, oder sage es ja immer so aus meiner Warte heraus, und die Verantwortung fürs Leben selber übernehmen. Zu begreifen, okay, wir haben wie ihr das nennt, ob Universum, Schicksal oder was weiß ich, haben wir dieses Leben bekommen und diese Chance und dann diese Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja. Also das fängt körperlich an. Also viele machen ja von euch ganz toll Sport und sowas alles. Das ist ja mega, was da alles abläuft oder so. Und Ernährung sind ja auch schon ganz viele da sehr bewusst. Aber wir bestehen nicht nur aus Körper, wir bestehen aus Geist und Seele. Und da zu gucken, was kann ich denn da tun? Wie kann ich mich denn da von Ängsten befreien? Wie kann ich alte oder neue Verletzungen loswerden? Es ist alles möglich. Es ist, also wenn man da mal eintaucht, es bedarf nur dieser kleinen Blick in Änderung unserer Gedanken. Also es ist nicht, du musst jeden Morgen jetzt eine halbe Stunde so und sowas machen oder so, sondern sich da mal bewusst zu sein. Wobei ich erinnere mich schon, also ich war ungefähr 30, als ich begriff, dass ich so Geheimverträge laufen hatte, hinterm Rücken von Menschen, die da nichts von wussten. Und habe die verantwortlich gemacht für mein Glück und ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben für mein Unglück. Also nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wärst du glücklich,
genau.
Die haben das gar nicht begriffen, dass ich netterweise ihnen die Verantwortung übertragen hatte. Und das fand ich sehr ernüchternd, habe das dann aber irgendwann so ein bisschen zähneknirschend akzeptiert, dass ich da mich mal selber fragen musste, was brauchst du heute für einen Tag, was möchtest du heute Abend machen, wie soll die Woche aussehen? Da kam einfach keiner und fragte, was soll ich dir da in den Kalender eintragen?
Ja.
Ging ja noch, aber ich hatte lange, lange dran zu knacken. Also ich würde mal sagen, das kann durchaus ein halbes Jahr gewesen sein, dass ich jetzt keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Das war bitter. Also,
ja, weil man sonst in der Opferrolle so ist. Und das ist natürlich einfach, ne, wenn man jemand anderem die Schuld geben kann und sagen kann, du bist dafür verantwortlich.
Das, ja, es ist maximal ein Auslöser, aber die Bewertung liegt immer bei uns. Und also und da zu sehen, also als ich das dann endlich verinnerlicht hatte, dann begann eine Freiheit. Also, dass ich nicht mehr abhängig war von Umständen oder Personen, das hat also mir Flügel verliehen. Also, wenn ich mir heute vorstellen müsste, ich wäre abhängig, müsste irgendwo Signale senden, hey, mein Glückstank ist leer, kann mal bitte einer vorbeikommen oder so. Also, das würde mir den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Also, diese Freiheit zu genießen und zu sehen und auch den anderen, also wenn bei mir in der Partnerschaft, ich war zu der Zeit verheiratet, dann anzuerkennen, dass der andere vielleicht ein anderen Weg hat, um seinen Glückstag zu füllen. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt sonntags sagt, oh Mensch, warum will ich eine Fahrradtour machen? Und er sagt, oh, ich würde ja jetzt über Formel 1 gucken oder so, habe ich mich dazu gesetzt und habe rumgemault und habe gesagt, ja, das hätte dir ja auch gut getan. Du hast die ganze Woche im Büro gesessen und sowas. Mhm. So ein bisschen nach dem Motto, also wenn du schon fernguckst, dann bitte mit schlechtem Gewissen.
Ja.
Was soll der Quatsch? Ja. Also ich hätte alleine eine Fahrradtour machen können und wäre dann vielleicht zur Siegerehrung wiedergekommen, die ich sowieso am spannendsten von Formel 1 finde. Also wenn das seine Art ist, seinen Glückstag zu füllen, ist das doch völlig in Ordnung. Also das mal, diese Freiheit auch beim anderen zu akzeptieren und also diese schreckliche Sprache zwischen diesen Geheimagenten ist ja dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, du kannst mich ja jetzt hier nicht hängen lassen und auch unter Kollegen zum Beispiel. Wenn du jetzt keine Zeit hast, dann wird das wohl nichts mit dem Projekt.
Ja.
Und dann lassen wir uns wieder breitschlagen und sind hinterher noch sauer mit uns selber, weil wir meinen, wir können nicht Nein sagen.
Ja.
Also das ist ein ganz ungesunder Kreislauf. Und wenn da wieder eine Freiheit entsteht für jeden, dann macht es wieder Spaß, dem anderen zu helfen und sich was auszudenken, was den erfreuen würde, so wie am Anfang von Beziehungen, bis dieses blöde Abfordern kommt. Also das ist ja nicht nur unter Paaren, sondern geht ja querbeet, ob man in einem Verein ist, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, naja, ich müsste eigentlich, aber also ich glaube, dieses schlechte Gewissen holt einen oft ein, auch ich müsste mich mehr um meine Eltern kümmern oder die Eltern meinen, die müssten mehr babysitten bei den Enkelkindern oder wie auch immer, also es läuft überall rum.
Ja.
Und das ist Sand im Getriebe von Beziehungen. Es belastet. Also da in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich hatte mal einen Vortrag halten dürfen bei beim Welt-Alzheimer-Tag, da wo sehr viel so pflegende Menschen waren, die sich um Angehörige kümmerten. Da ist das ja auch so bitter nötig, das zu verstehen. Denn es scheint sowas wie einen gesellschaftlichen, Anspruch nennen, oder eine Meinung zu geben, so nach dem Motto, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist schwer krank. Aber ich hörte dann von Fachpersonal, nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, dass wenn man so selber erschöpft ist, dann führt das manchmal sogar zu Aggressionen den anderen gegenüber.
Ja, weil man auch selber gar keine Kraft mehr dann hat.
Wenn wir gut drauf sind, dann können wir die Welt aus den Angeln heben, dann ist da eine ganz andere Kommunikation, dann das, was man dann tut, das ist mit so viel mehr Liebe.
Ja.
Also ich behaupte heute, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man nicht selber dafür sorgt, für andere,
für sich selber,
für seinen eigenen Tank sorgt, damit man für andere da sein kann. Im Flugzeug akzeptieren wir das ja sofort.
Ja.
Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann ist man erst in der Lage, was für andere zu tun. Also Verantwortung fürs Leben, fürs Glücklichsein und so. Also mein Podcast heißt ja deswegen auch Glücklichsein ist eine Entscheidung. Wir haben das in der Hand. Also nur Mut.
Ja, und das fand ich jetzt auch gerade nochmal ein sehr wertvoller Vergleich, den du da angeführt hast mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Es ist ja tatsächlich so, wenn es uns selber gut geht, wenn wir uns um uns selber kümmern, erst dann können wir den anderen noch mehr helfen, als wenn wir selber total ausgelaugt und erschöpft sind. Und wie du sagst, dann wird man vielleicht aggressiv oder entwickelt so einen Hass dem anderen gegenüber, der aber gar nichts gemacht hat, nur weil wir uns aber selber die ganze Zeit so zurücknehmen.
Ist richtig.
Ja.
Ich will nicht sagen, wir sind stolz auf uns, wenn wir uns so verausgaben, aber so ein bisschen die Richtung, glaube ich. Ne?
Ja.
Wir meinen dann, wir hätten fast so
eine
Ehrennadel irgendwie
verdient
oder so. Also es ist eine ungünstige Gemengelage in meinen Augen.
Ja. Du hast gesagt, du warst früher immer so angepasst.
Oh ja.
Wie gelang dir der Wechsel?
Also ich bin wohl vielleicht auf die Welt gekommen und habe bei dem Stichwort Energie vielleicht zweimal hier geschrien, statt einmal. Ich weiß nicht ganz genau. Und wobei ich als Kind wohl Fremden gegenüber sehr schüchtern gewesen bin. Also, aber nachher hat sich das dann gegeben. Und ich wurde, ich sag jetzt mal grob Zeit meines Lebens, ne, das muss man relativ sehen, zurechtgestutzt auf meine Güte, muss das denn so sein? Und ist doch gut so und ist doch, ich kann mich doch mal so zufrieden geben. Aber nee, ich wollte immer ein bisschen mehr. Also in der Beziehung zum Beispiel auch. wenn ich sagte, also hier, lasst uns zusammensetzen und wir rutschen so auseinander und so ein bisschen aneinander vorbei und ist doch alles gut, Schatz, ne? So dieses so.
Ja.
Und ich, nein, ich will mehr Nähe, ich so. Und zum Beispiel sowas. Oder aber auch im Job. Also ich denke, heute mag sich das etwas besser relativiert haben, aber ich glaube, ganz weg ist es immer noch nicht, dass nicht ganz so starke Herren mit solchen Frauen nicht immer als Mitarbeiter umgehen können oder so. Ich war ja selbstständig, aber am Anfang habe ich so Hotels eingerichtet und sowas gemacht. Das heißt, ich war auf der Baustelle, richtig im Bau, Rohbau. Und der Bauleiter da, den ich gerade vor Augen habe, der war nicht der Meinung, dass sowieso irgendeine Frau auf die Baustelle gehört und ich schon gar nicht. Also, und habe ich das schon gemerkt, wie ich da oft aneckte und mir wirklich so eine blutige Nase holte und dann mich auch selber hinterfragt und dachte, ja meine Güte, doch mal, die anderen sind ja nun alle, die sind doch glücklich so und ich bin dann immer wieder diejenige, die sagt, Mensch, hier komm, lass uns doch mal und wir könnten doch das. Und so kannst du dich nicht mal endlich so zurücknehmen. Also das habe ich lange versucht, sicherlich ja auch aus diesem Harmoniebedürfnis heraus und wir sind alle Herdentiere und wollen dazugehören und sowas alles. Ich war ja nicht totunglücklich, kann ich ja nicht sagen, aber irgendwann habe ich dann vielleicht auch bitter lernen müssen, einmal diese Erfahrung, die ich vorhin schon so schilderte, aber meine Ehe rutschte dann doch immer weiter auseinander. Ich bin jetzt zwar erst seit 10 Jahren, glaube ich, ungefähr getrennt und seit 3 Jahren geschieden oder so, aber es war schon früh erkennbar, dass also mein Mann immer mehr im Job abtauchte und so etwas. Das heißt, da habe ich begriffen, ich muss selber was machen und habe, ich will nicht sagen, ein Parallelleben geführt, aber ich habe mir immer Nischen gesucht, wo ich dann schon so leben konnte, wie ich das wollte.
Ja.
Und meine Kinder sagen, der größte Turnaround war, als ich mit 48 mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Mhm. Auch das war zufällig geschehen. Und ich habe eigentlich nur Abitur und sonst gar nichts. Dann habe ich erst als Sekretärin gearbeitet. Dann, als die Kinder kamen, war ich zu Hause 17 Jahre. Und dann habe ich mich mit Einrichtungsprojekten selbstständig gemacht. Und da hat der gütige Himmel irgendwie eine schützende Hand drüber gehabt, wohl offensichtlich. Also ich durfte nachher sogar ein 4-Sterne-Hotel einrichten.
Ja. Lass uns da mal kurz reingehen, weil ich kenne viele, die gerade Innenarchitektur total spannend finden und jetzt so Anfang 30 sind, Mitte 30 und die aber sagen, ja, aber da müsste ich ja Architektur studieren und jetzt nochmal studieren und nochmal bei Null anfangen und die sich da so schwer mit tun. Und deswegen bin ich da jetzt gerade hellhörig geworden, dass du sagst, mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht und habe mich genau diesem Bereich gewidmet.
Ja, also ich, Innenarchitekt ist ja ein geschützter Begriff, also das bin ich nicht. Und also das fing harmlos an, eine Malfreundin von mir, also wir waren da in derselben Malschule, hatte einen Freund, der wollte sein Büro, hier ein Großraumbüro, sehr großes Großraumbüro, anders gestalten und der hatte mich angesprochen. Ich kannte den vorher, glaube ich, gar nicht.
Mhm.
Und dann muss man sich die Einrichtung da so vorstellen wie so ein Hamburger Ortsamt früher mal. Brauner Teppichboden, beige Wände und braune Möbel. Ne? So ein bisschen so langweilig und es sollte auch nicht so viel kosten. Und dann habe ich ihm die Möbel gelassen, hart weiße Wände gemacht, knallblauer Teppichboden und den Innenrahmen der Fenster blau gestrichen.
Mhm.
Ich habe zwar ein bisschen Schiss, ob mir dieses Blau nachher in dieser großen Quadratmeterzahl so entgegenschlägt, aber die Möbel haben das alles aufgeschluckt. Und er hat aber nicht gesagt, dass es ihm gefällt. Das habe ich von ihm nie erfahren. Und die anderen in dem Bürohochhaus machten das nach, andere Firmen. Also das hörte ich da von Mitarbeitern.
Ja.
Und da dachte ich, das kann ja so verkehrt nicht gewesen sein. Ein bisschen so. Also das war meine erste kleine Einnahme, die ich mit Einrichtung dann hatte. So. Und derselbe Mensch baute dann eine Hausbootflotte irgendwann, nach einem Jahr vielleicht, weiß ich nicht mehr so genau, an der Müritz und sagte, ob ich ihm die einrichten kann. Und das ist wie ein Wohnmobil, muss man sich vorstellen.
Ja.
Also das ein bisschen heller, wohnlicher zu machen als diese diesen normalen so Kaffeebraun, mhm. violetten Bezüge und sowas alles, damit man da keine Flecken drauf sieht oder so. Ja. Das war nicht schwer. Man geht nach eigener Gemütlichkeit und denkt, ach, da könnte noch mal eine Decke hin, das wäre ganz schön. Oder also das hatte ich mir zugetraut und das Projekt war beendet und dann waren wir essen gegangen und er fragte mich eigentlich so am Rande, ich weiß noch gar nicht, wie ich jetzt diese Flotte vermarkten soll, haben Sie eine Idee? Und dann habe ich da gesagt, also ich lese keine Anzeigen in Zeitungen, ich kann ja mal versuchen zu schreiben. Und dann habe ich da Berichte geschrieben, was man mit diesen Hausbooten in der damals ja für uns noch gar nicht so bekannten Seenplatte alles machen kann. Ja. Also einfach Erlebnisberichte und die Zeitungen haben das gebracht. Also ich wurde so schleichend nachher freie Journalistin dazu. Mhm. Und dann, dann wollte ein Investor von ihm Hausboote kaufen. Ich glaube, ich bin etwas zu langatmig, ich muss mal etwas abkürzen. Und
alles gut.
Und dann hat der am Rande gesagt, ach, wenn Sie eine gute Pressefrau brauchen, ich kann Ihnen eine empfehlen in Hamburg. Ach, übrigens, die hat hier auf die Einrichtung gemacht. Mhm. Also vom Ferienhaus. Es war dann eine Ferienhaussiedlung entstanden. Und so kriegte ich dann, also immer mehr, sprach sich rum.
Ja.
Also Nichtwissen ist Vorteil, habe ich daraus gelernt. Erstens, ich konnte keine Kalkulation über Daumen abgeben. Ich musste alles einzeln in Excel-Tabellen eintragen und habe dann durch Mengenrabatt nachher meine Kalkulation unterschritten. Das war auch damals schon Novum, nicht erst seit der Elbphilharmonie. Und ich konnte auch nachher aufgrund der Größe meiner Projekte Möbel selber entwerfen und Möbelbauer sollten das umsetzen, versuchten mir klarzumachen, oh, das ist hier schwierig und da schwierig und so. Mhm. Natürlich habe ich auch Fachleute gehört, aber ich wollte wissen, wo trennen sich unsere Wege?
Ja.
Lassen Sie uns erst Schritt für Schritt durchgehen. Was können Sie umsetzen? Und siehe da, die konnten alles umsetzen. Die hatten das nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte.
Ja.
Und das ließ mich natürlich ganz viel leichter in Projekte hineinspringen, von denen ich keine Ahnung habe. Das mache ich heute noch genauso. Also ich kenne diese Bremse in mir auch, dass ich da etwas sehe, was ich gerne machen möchte und denke, naja, also davon hast du ja nun wirklich keine Ahnung. Mhm. Solltest du dir das nicht erstmal alles aneignen? Ne? Und dann hatte ich hier noch, was weiß ich, einen Computerkurs gemacht und dann noch den und was weiß ich. Also ich habe lange dann irgendwie in den Startlöchern rumgescharrt und ich versuche das gerade mal podcast-tauglich auszudrücken. Was ich von einem Referenten auf der Bühne gehört hatte, der hat es etwas drastischer gesagt. Er stand da wirklich mit beiden Fäusten in der Luft und sagt, wenn du irgendwas anfangen willst zu dem Publikum, fang an, spuck es raus. Er hatte das noch anders genannt. Spuck es einfach raus. Also fang dich an, hier immer schon eine Polierversion machen.
Ja, genau. Und das
hat mir so geholfen, auch beim Buchschreiben, wo ich dann wieder merkte, hier poliere ich schon wieder einen Satz und stelle ihn um. Statt erstmal das, was ich auf dem Herzen habe, was ich als
Frau im Kopf
habe, ganz egal, erstmal raus. Und polieren kann man hinterher. Also das finde ich auch bei Jobanfängen wichtig, den Perfektionisten da hinten mal irgendwann so lange in den Keller zu sperren und einfach anzufangen.
Und das finde ich, das macht jetzt auch gerade so einen Mut, was du gesagt hast. Du hast es einfach getan, ne? Du hast gestartet, du hast einfach losgelegt und es ausprobiert.
Ist richtig.
Und das beobachte ich eben oft auch bei in meinen Coachings. Ja. Dass viele sich eben nicht trauen. Ne? Die wollen erstmal die perfekte Entscheidung treffen. Also erstmal wird gar keine Entscheidung getroffen, weil man eben Angst hat. Man entscheidet sich für das Falsche. Und dann wird so viel rumgeeiert.
Das ist immer so ein wichtiges Thema, was du da gerade ansprichst. Das habe ich auch bei jungen Leuten so viel beobachtet. Mhm. Und dann mache ich gern das Beispiel vom Fußballer. Wenn der einen Ball vom Fuß hat, rennt der los und guckt nicht erstmal, wo ist eine Lücke, wo kann ich durch? Nein, es ergibt sich im Rennen.
Ja.
Und so ist es auch, es ergibt sich im Tun. Solange ich starr stehe, jetzt sage ich das nochmal so, Universum hat was immer in mir ist, keine Möglichkeit, eine Richtung vorzugeben. Aber wenn ich einen Fuß hochnehme, dann erst kann ich die Schulter ein bisschen nach links oder nach rechts. Ich mache euch das hier gerade vor. Entschuldigung, ich muss immer mit den Füßen reden. Erst dann ist so eine kleine Richtungsänderung möglich. Und im Tun, also selbst wenn man nach links gehen wollte, sage ich mal, merkt man aber, im Tun, da rechts tun sich ja Türen auf und dann hört man davon und dann jenes, oh, und dann da wird's spannend und so. Das kriegt erst eine Energie im Tun und darauf mal ein bisschen zu vertrauen. Also ich kenne die andere Version auch. Ich habe die auch in mir, aber mittlerweile habe ich die also ziemlich gut, glaube ich, verstoffwechselt oder wie man das sagen kann. Dass ich muss das nicht mehr so lange vor mich herschieben, bis das irgendwo an allen Seiten poliert ist oder so. Weil ich auch manchmal gemerkt habe, dass ich mich dann da so drauf konzentriere, dass ich nicht mitbekomme, was noch rechts und links Schönes entsteht, was ich auch machen könnte. Also ich hatte mal einen sehr großen Auftrag, wo ich viele Jahre unter anderem war als Freie, da auch ein bisschen mit eingebunden war in dieser Struktur. Und dann die, ach Mensch, wie schade, ich glaube, jetzt ist es doch, hat das doch was mit dem Alter zu tun. Du siehst nicht mehr diese anderen Chancen, die sich so ergeben. Mhm. Und dann habe ich aber geguckt, ob es diesen Schalter in mir noch gibt. Und siehe da, ich habe den wiedergefunden, weil ich das so kostbar in mir finde, dass ich, also da höre ich was und hier und dann mache ich da was Neues draus und denke, ach, das könntest du ja wunderbar da einsetzen und so etwas. Mhm. Das ist mir Gott sei Dank erhalten geblieben. Und das ist etwas für mich extrem Kostbares. Ich weiß nicht, ob es jeder so empfindet, aber es hat mich auch so ein bisschen das Wort Ziele nicht nur als positiv empfinden lassen. Ja. Also ich habe mal ein Ziel vor Augen gehabt oder ich wusste, in 4 Jahren ändert sich da etwas, da muss ich etwas verändern und hatte dafür eine Lösung schon. Dann wurde ich auch manchmal von meinem Umfeld angefragt, was machst du denn dann, wenn du dann in 4 Jahren dieses und jenes? Und dann hatte ich, ja, da habe ich schon so ein Modell und dann mache ich das. Bis einer mal bohrte und sagte, hey, warum hast du dich darauf festgelegt? Es gibt doch noch andere Möglichkeiten. Mhm. Die hatte ich nicht gesehen, weil ich mich darauf festgelegt hatte. Und deswegen nehme ich Ziele jetzt mehr als Möglichkeiten. Ja. Also es ist ja nur vom Sprachgebrauch her anders. Ja. Ne? Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, genau, dass man sich nicht so darauf versteift. Ja.
Ich bin zwar auch ein Freund von diesen Vision Boards und sowas alles, weil ich ja gelernt habe, auch die Hirnforschung bestätigt das ja, ne? Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ja. Dieses, sich mal vorzustellen, wir kennen diesen Satz von Self-Fulfilling Prophecy oder Henry Ford hat damals ja schon gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Ja. Aber wenn die Hirnforschung das nun so messen und fotografieren kann, dann macht mich das immer ganz glücklich. Ich habe auch nochmal so eine Seite in mir, die dann ganz froh ist, wenn das alles nochmal so beweisbar ist. Und sich diesen Satz vor Augen zu halten, mein Gehirn wird alles tun, damit ich recht behalte, ist doch unglaublich stark. Wenn ich sage, die Welt ist fürchterlich, sehe ich all das, was meine Meinung bestätigt. Und das entwickelt meine Handlung. Und meine Handlung bestimmt mein Leben. Also was wir alles für Möglichkeiten haben, selbst unser Leben in die Hand zu nehmen, ist phänomenal. Ist einfach phänomenal. Also unser Gehirn, das ist auch aus der Hirnforschung, funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Es sortiert vor. Mhm. Ne? Also wenn ich immer gucke im Internet nach den schlimmen Einzelsachen, die ich dann nochmal bei den Katastrophen nachlesen möchte, oder ob ich es nutze, um tolle Musik zu hören oder Plätzchenrezept oder sowas, kriege ich beim selben Suchbegriff Weihnachten einmal die abgebrannten Weihnachtsbäume oder abgebrannten Häuser oder zerrütteten Ehen und der andere kriegt die Weihnachtsplätzchenrezepte und hört Weihnachtsmusik. Mhm. Also das wissen wir ja, das wird vorsortiert und so sortiert unser Gehirn eben auch vor, dass man sagt, ja, aber die Welt ist doch so. Ja, vorsortiert.
Ja. Ja, und das, was du eben noch meintest mit dem, also schon ruhig Ziele setzen, aber dann auch so ein Stück weit loslassen, ne? Nicht so versteift, nur auf dieses Ziel hinzuarbeiten und nicht mehr zu sehen, was passiert eigentlich um mich herum und gibt es vielleicht noch eine bessere Möglichkeit? Oder?
Ja, genau, man kann ja sagen, ja, also dieses Ziel ist optimal oder was Besseres.
Genau, genau.
Das wäre ja so eine Möglichkeit. Ne?
Und das also, wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, also, dass man ja auch gar nichts planen kann zu 100%. Ne? Du wirst ja auch auf deinem, als du dich selbstständig gemacht hast, auch festgestellt haben, ja, okay, ich hatte vielleicht eine Idee, aber dann ist es doch ganz anders gekommen, weil auf einmal kriegte ich da einen Auftrag oder dann hast du gesagt, dann wurdest du freie Journalistin noch, hast du Artikel geschrieben, damit konnte man ja am Anfang gar nicht so planen.
Wahrscheinlich. Dann hatte ich mal eine Presseagentur, meine eigene PR-Agentur für große Konzerne, dann habe ich Kongresse, also wirklich vom Projektmanagement bis Eventmanagement selber da auf die Beine gestellt, sehr ungewöhnliche Kongresse in ungewöhnlichen Orten und so. Mhm. Ich schreie auch heute immer noch hier, wenn da irgendwas Spannendes sich zeigt. Ich konnte ja nie sagen, ich kann das. Ne? Mhm. Also als wenn der Auftraggeber kam. Ich konnte nie sagen, ich kann das, sondern ich konnte sagen, ich mache Ihnen mal einen Entwurf. Und Sie gucken, ob das zu Ihnen passt oder nicht. Also ja, ich bin das Risiko eingegangen, dass das dann nichts wurde. Ich habe auch ab und zu mal gesagt, also wissen Sie, ich mache Ihnen mal diesen ersten Entwurf kostenfrei und Sie gucken, mhm. ob das was für Sie ist und dann kommen wir dann zusammen und machen uns Gedanken über den Preis.
Ja.
So bin ich auch manchmal vorgegangen. Ich wurde einmal nur enttäuscht, da hat jemand gesagt, nee, das ist nichts für mich, das war ein Messestand, den ich da entworfen habe.
Mhm.
So großes Dramatisches. Und dann hört jemand von jemand anderem, der auch auf der Messe war und sagt, ah Mensch, das hat er ja umgesetzt oder so. Okay, das war der Mal. Aber das war jetzt nur meine Zeit und meine Kreativität, die ich da jetzt eingesetzt habe. Für mich selber, vom Naturell her, wäre es schwieriger gewesen, wenn ich hätte einen Kredit aufnehmen müssen und ich hätte so eine Last auf der Schulter gehabt, um das zu bedienen oder ein Geschäft aufzumachen. Also sprich, wo monatliche Kosten reinkommen müssen, die ich decken muss. So fühlte ich mich freier, wie ich es gemacht habe.
Ja. Jetzt der, also mein Podcast, der beschäftigt sich ja hauptsächlich mit dem Thema Berufung und damit, wie man einen Job finden kann, der richtig gut zu einem passt und wo man auch montags gerne aufsteht und sich auf die Woche freut.
Das ist so wichtig.
Genau.
Alles andere darf man gar nicht machen.
Ja. Was würdest du sagen, wenn jetzt aber jemand nicht an dem Punkt ist, sondern wirklich sich montags wünscht, es wäre wieder freitags, auf den nächsten Urlaub immer hinarbeitet oder ja einfach nicht gerne zur Arbeit geht und noch nicht diese positive Einstellung hat, von der wir ja gerade geredet haben. Was könnte so ein erster Schritt sein aus deiner Sicht?
Also ich erzähle mal dieses Beispiel bei mir, Hausfrau und Mutter, und plötzlich irgendwann stehe ich da und denke, wow, was machst du hier eigentlich? Also morgens erst Badezimmer, dann Betten machen, dann einkaufen, dann kochen und dann Mittagessen mit den Kindern. Und wenn du Glück hast, dann hast du, wenn die Kinder Schularbeiten machen, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde für dich. Mhm. Also heute würde man das wohl Quality Time nennen. Ich weiß gar nicht, ob die andere Zeit auch einen Namen hat, ob es Waste Time ist. Also ich dachte, hey, du kannst nicht deine Lebenszeit einfach so abpacken. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Da läuft was falsch. Und dann stand ich da mit meinem kurzen Hemdchen und dachte, Donnerwetter, wie soll ich das denn machen? Und dann, ich kann mich nur noch an dieses Beispiel Betten machen erinnern, wo ich mir vorstellte, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, die, was weiß ich, temporär oder dauerhaft nicht ihre Betten machen können.
Mhm.
Ich bin dann auch nicht losgezogen, habe gedacht, hurra, ich kann jetzt Betten machen. Nein, aber die Schwelle war weg. Es gehört zu meinem Leben dazu.
Mhm.
Es ist mir, und dann kann mich der letzte Rest auch verstehen, vor ein paar Jahren noch gelungen, das bei Steuer hinzukriegen. Ich muss noch Steuer machen. Und die Steuerberaterin hatte, ja, ich muss noch Steuer machen. Also ich hatte immer eine Schwelle zu überwinden, bis ich mich irgendwann hingestellt habe und gedacht, was machst du denn hier für Quatsch? Wenn du nichts verdienen würdest, müsstest du keine Steuern zahlen. Willst du das?
Ja.
Ich schreie heute auch nicht Hurra, aber ich mache ja auch heute Steuern, dann mache ich ein paar Steuern oder was weiß ich. Und das ist meine Lebenszeit. Mhm. Ich bewerte meine Lebenszeit. Wenn ich sage, das ist doof, heute ist Montag, das ist doof, ist es meine Bewertung. Der Chef ist doof oder ich habe ja dann auch vielleicht irgendwelche Sündenböcke oder die Anfahrt ist doof oder der Kollege ist doof oder das, was ich machen muss, ist doof. Und dann würde ich demjenigen raten, ich behaupte, mehr als 50% scheint ja bei dir noch gut zu sein, sonst wärst du gegangen. Es trifft übrigens auch für eine Beziehung zu.
Ja.
Und guck doch mal da, ja, der Chef ist doof. Wie oft siehst du ihn? Wie viele Stunden in der Woche sind denn das? Mein Chef wertschätzt meine Arbeit nicht. Oder was auch immer es ist. Dahin gucken, was ist Schönes. Ja, ich finde alternativ nichts in der Nähe hier, finde ich keinen adäquaten Job. Oder ich bin zu alt, noch zu wechseln. Also man hat Gründe. Man hat Gründe zu bleiben. Sonst wäre man gegangen. Also wenn es wirklich so schmerzhaft wäre, wäre man gegangen. Mhm. Oder hat die Verantwortung zu gehen, in meinen Augen.
Ja.
Genauso in der Beziehung. Nein, ich bleibe, nee, also ich habe jetzt hier drei Kinder, das kann ich dir nicht zumuten. Oder ich möchte in dem Häuschen bleiben, das können wir uns sonst nicht mehr leisten. Dahin gucken. Wir entscheiden, wohin wir gucken. Das hat ja auch dann, müssten wir, aber unsere Zeit ist eigentlich schon ein bisschen gelaufen.
Ja, also, ja, ich gucke da drauf.
Die anderen können dann ausschalten. Wie gehe ich generell mit Verletzungen um? Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also wenn man Bill Gates sagen würde, du bist der letzte Loser, du hast in deinem Leben überhaupt nichts gewuppt, dann würde der doch fragen, Mensch, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen, soll ich einen Arzt rufen? Der nimmt das doch nicht für sich an.
Ja.
Also ist nicht bei uns, das anzunehmen. Man kann auch dieses Paket wieder zurückschicken und sagen, ich glaube, der andere hat vielleicht ein Problem. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich löse das vielleicht aus. Und deswegen muss ich das andere nicht schönreden und sagen, oh Gott, der hatte selbst eine schlimme Kindheit. Oder so. Nein, der kann so kriminell, so schlimm, so blöd oder was weiß ich, bleiben. Ich kann damit anders umgehen, zu sagen, es hat mit mir nichts zu tun. Das erreicht mich nicht mehr. Sondern sagen, ja, wunderbar, ich muss den deswegen nicht unbedingt verachten, denn das wäre für uns hier drinnen auch schon wieder ein Kraftakt. Sprich, was ist es, was dich an deiner Arbeit stört? Was kannst du ändern?
Ja.
Ne? Gibt es da die Möglichkeit, dass etwas in deinem Bewusstsein geändert wird, dass du doch mehr Möglichkeiten hast und sagst, also für mich ist jetzt die Bezahlung das A und O, ist das, da bretter ich jetzt 3 Jahre durch, dann habe ich mir, was weiß ich, das Haus gekauft oder das Auto oder was ich damit erreichen will. Wobei ich da sagen muss, in meinem Alter habe ich längst gemerkt, dass diese Ziele sehr flüchtig sind und leider nicht dauerhaft glücklich machen. Das hat ja auch diese große, große, wohl weltweit größte Glücksstudie von Harvard bewiesen. Es sind unsere Beziehungen. Aber auch das führt zu weit. Entschuldigung, deine Frage war, was kann der im Moment machen? Also dahin gucken, was gibt es da drin, was dich hält?
Ja.
Wieso handelst du nicht? Wo gehst du nicht raus? Und dann darauf das Schwergewicht legen und sagen, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Denn wir müssen immer einen Preis zahlen. Also auch, wenn wir es nur erdulden, zahlen wir ja auch einen Preis. Das ist doch, ne, also irgendwo, wir kommen nicht drum rum.
Ja.
Wir sind es uns wert, wir sind es uns wert, ein sinnvolles, glückliches Leben zu führen. Das muss doch unser Anspruch sein. Manchmal ist man, oder so, ich kenne manche speziell, vielleicht auch in meinem Alter, nein, nein, das ist für mich noch gut genug. Ich sage, hallo? Da möchte man fast noch einen Orden für bekommen, dass man ja so genügsam sei. Ich akzeptiere nirgendwo mehr ein, was weiß ich, nur 80% oder 60% oder was weiß ich. Ich will 100% haben in allem. Also, und das finde ich, das steht auch jedem zu. Erwarte das Beste von ihm, es steht dir zu.
Ja, das ist doch ein, ja genau, wollte ich gerade sagen, das ist ein toller Schlusssatz. Und was ich noch ergänzen wollte, du hattest eben das noch angesprochen mit der Quality Time. Und das habe ich eben auch in deinem Buch gelesen, was ich auch gerne in den Shownotes verlinke. Ja, da stand das ja auch drin mit der Quality Time. Wie heißt dann eigentlich die andere Zeit? Und die Idee ist ja eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt eine Stunde für mich bewusst oder mit meinem Partner oder so auch immer, ne? Aber dein Ansatz, der ist ja so viel wertvoller zu sagen, nein, ich muss ja auch in dem Rest der Zeit Spaß haben und auch wenn ich das Bett mache, das banale Beispiel, was du genannt hast, ne? Dass ich auch das mit Freude mache, weil manche haben vielleicht kein Bett und die würden viel darum geben, es machen zu können. Ja, da einfach seine Einstellung zu switchen. Und ja, dann wirklich auch den Spaß in den Alltag zu holen und in die scheinbar banalen Dinge.
Oh ja, bitte. Und auch zu wissen, man kann angstfrei leben. Ne?
Ja.
Also wir machen uns so 95% für Sachen verrückt, die nie eingetreten sind.
Ja.
Das ist eine statistisch erwiesene Zahl, also die trifft dann auch jeden. Und Mark Twain hat das wunderbar formuliert. Ich bin heute ein alter Mann und habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert.
Ja.
Wir erleben das nämlich, was wir uns in Gedanken alles Schlimmes vorstellen. Und wenn wir diese ganze tolle Kreativität da oben nutzen, um sich was Positives vorzustellen, dann wird unser Gehirn alles tun, damit wir recht machen.
Ja, ach Greta, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen.
Hält das dann auch immer so ein Schwupps, ist die Zeit.
Ja.
So lange ist. Ja, also lasst euch anstecken.
Ja. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview.
Zu gerne, das waren so wichtige
Impulse.
Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich danke dir für diese Fragen und dass ich dabei sein darf und wünsche euch alles Liebe und sage Tschüss aus Hamburg.
Das war das Interview mit Greta Silva. Ich hoffe, du konntest ihre Energie und ihre Lebensfreude spüren und für dich auch den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Falls du mehr über Greta erfahren möchtest, verlinke ich dir ihre Kanäle und auch ihre Bücher selbstverständlich in den Shownotes, sodass du da alles findest. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.